Free FM. Heute habe ich zu Gast die Ulmer kulturschaffende Modedesignerin und Gastronomin Petra Schmidt. Sie wird uns heute vieles aus ihrem Leben, Design und Kunst erzählen. Hallo Petra, schön, dass du gekommen bist.
Hallo Johann, ja, ich freue mich auch.
Sind zu laut, so. Wie kam es denn dazu, dass du Modedesignerin geworden bist? Fang mal ganz so an.
Oh, das ist lange her. Also ich habe schon immer eine große Affinität gehabt, schon während der Schulzeit zu Design und Modedesign. Es war eigentlich ja sehr spielerisch, denke ich. Aber klar, viele Sachen selber damals noch gemacht. Aber ich hatte auch sehr viel Freude ja am Styling. Habe auch verschiedene Strömungen damals in den 80ern deutlich mitgemacht. Und daraus ist eigentlich, habe schon immer gerne gezeichnet und alles. Und daraus ist eigentlich so die Idee entstanden damals, ich möchte das auch gerne zum Beruf machen, das Design. Und habe mich eigentlich nach dem Abitur, dann hatte ich ein bisschen Zeit, habe auch ein Praktikum gemacht in einer Modefirma in München. Und so ist eigentlich der Weg dahin, ja, verlief dann doch ziemlich straight, dass ich Modedesign studiert habe und das dann auch mein Beruf wurde.
Okay, hattest du dann auch Designer in deiner Umgebung, die dich dann irgendwie auf den Job hingewiesen haben oder?
Nein, gar nicht.
Bist du selber einfach drauf gestoßen?
Vielleicht andere Designer. Also wenn man das so, damals in den 80ern gab es ja auch noch viele HFG-Leute, da war dieses Produktdesign noch sehr präsent in Ulm.
Ja.
Und ja, einfach, ich glaube schon, dass es mitgewirkt hat, irgendwo irgendwas mit Design zu machen, mit einer Kreativität zu machen. Bei mir war es eben eher die Stofflichkeit, und das Entwerfen und dieses Zusammensetzen von Dingen und dass man eben auch so, mich hat auch schon immer so ein Gesamtlook eigentlich auch ein bisschen interessiert und ich denke schon, dass es damals einen Einfluss hatte.
Okay, wo hast du denn das studiert?
Also ich habe es in Amerika studiert und danach war ich sehr lange in Italien. Und das waren eigentlich schon diese zwei Strömungen, die mich maßgeblich da auch beeinflusst haben, ja.
Also in Amerika und nicht nur in Ulm.
Nein, das wäre auch fatal gewesen. Weil ich denke, für diese Sache, also war ganz klar, ich muss raus hier.
Ja.
Und es gibt diesen Beruf eigentlich als Modedesignerin in Ulm. Wir haben keine ansässigen Firmen, die sind überall. Es gibt in Deutschland so und so inzwischen ein Problem, dass es immer weniger Firmen gibt. Also man muss deutlich die ausländische Karriere anpeilen.
Ja. Ja, das war jetzt schon die nächste Frage. Wo hast du denn schon überall gelebt und gearbeitet?
Also wie gesagt, erst in Amerika, dann habe ich auch 5 Jahre in Italien gelebt. Das war eigentlich auch ein Glücksfall vom italienischen Studium bis zu einem Praktikum bei einer sehr, sehr namhaften deutschen Firma Iris von Arnim damals, die immer bis heute noch als die Cashmere Queen bekannt ist. Habe ich dort in Italien ein Praktikum angefangen und bin dort auch zu dieser Besonderheit Strickdesign gekommen. Und in den 80er, 90er Jahren war das eben noch so, dass es noch kein China gab, sondern dass alle Firmen wirklich noch in Italien haben stricken lassen. Das ist das Land der Strickereien. Da kommen bis heute noch die tollsten Wollen her, die Kaschmirgarne. Und damals war eben noch ganz, ganz viele tolle Strickereien dort ansässig, also wo man es auch von der Pike aufgelernt hat. Die Industrialisierung war noch gar nicht so durchgegriffen, sondern es gab auch in Italien noch sehr viel Handmaschinen zu der Zeit. Es war gerade der Anfang der Industriemaschinen. Ja, von der Entwicklung her einfach fantastisch und auch, was man noch machen konnte, ohne dass ein wahnsinniger Preiskampf geherrscht hatte, sondern es ging wirklich um die Entwicklung und was Tolles zu machen und dort in den Strickereien auch direkt zu arbeiten, von der Maschine runter gleich weiterzumachen. Und das war damals einfach noch ein wahnsinniges Glück und eigentlich dieses Know-how noch mitzubekommen.
Okay, und wie war das, als du ein bisschen nach Italien, konntest du dann Italienisch oder?
Das habe ich vorher gelernt.
Hast du vorhin gelernt?
Ich war auch 4 Monate in Perugia. Da gibt es die Universität degli Stranieri und da kann man dann so richtig schön Italienisch lernen. Natürlich kann man es danach noch nicht so richtig, aber was gut war, weil ich danach wirklich auch ins kalte Wasser ein bisschen geworfen wurde, ist einfach diese Basis an Grammatik und Schreiben lernen. Und das hat mir danach sehr viel geholfen.
Okay. Ja.
Und wenn man dann dort ist und man redet dann und versucht viel eben ja, zu machen, dann kommt es auch von ganz alleine. Mhm. Ja. Damals gab es auch noch nicht, also mein erster Job war noch auch ohne Computer, man kann sich es kaum vorstellen, kein Handy, kein Computer, sondern ein Fax mit der Endlosrolle. Und man hat noch sehr, sehr viel direkt gesprochen und telefoniert mit den Produzenten, ja. Und dadurch kam das sehr, sehr schnell, das Sprechen auch. Aber die Grundlage, muss ich sagen, die habe ich wirklich in Perugia mitbekommen, auch diese Grammatik und Schreiben zu lernen und alles. Und das ging dann sehr schnell.
Mhm. Und wie ist es, also wenn du jetzt was designst du das am Computer oder machst du das
Nein,
noch?
Nein, ich bin noch Hand.
Mit Bleistift und
ja,
Papier.
Ja, ich bin eine absolute Zeichnerin.
Okay.
Heutzutage ist es ganz anders. Ich habe es ja auch nie gelernt am Computer, richtig?
Ja, also, gibt's ja diese Programme. Und
ja, geht mir auch nicht, weil bei mir ist es wirklich die Kreativität immer durch, ja, durchs Zeichnen kommt, also durchs Skribbeln, durch alles, dass man das vielleicht nachher am Computer umsetzen kann, ist was anderes.
Okay.
Aber die Zeichnung und diese Ideen umsetzen und wie ich was mache, das kommt immer per Hand. Also ich bin eine absolute Handzeichnerin noch. Und ja, das ist für mich auch wichtig.
Okay, ja. Du bist ja nicht nur Designerin, sondern auch Kulturschaffende. Also hier in Ulm gibt es ja viele Projekte. Was war denn dein erstes kulturschaffendes Projekt?
So richtig kulturschaffend, das war so ein leiser Übergang, weil, sagen wir mal so, man hatte schon, dass man sich für ganz andere Dinge während des Designs auch interessiert, ist ganz normal. Das hat was mit Recherche zu tun, mit Zeitgeist. Das ist ja nicht nur, dass du dich mit Kleidung beschäftigst, sondern du musst dich ja mit Zeitgeist beschäftigen. Und sieht man ja auch in der Mode, dass da ein großer Einfluss von Kunst, von Design, von Lifestyle ist. Das können ganz, 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 ganz verschiedene Dinge sein. Architektur, Natur, alles, was einen beeinflusst oder einen, ja, inspiriert, irgendwas zu entwerfen, und dadurch ist eben der Blick schon immer da gewesen. Und irgendwann kam es eben mal vor ein paar Jahren, einfach auch den Schritt weiterzugehen. Eigentlich hat alles mit der Kulturfachschule angefangen, am Ehinger Tor, wo ich mit Stefan Bausen hat die Bar gemacht habe, das erste Jahr, und da dann auch das erste Mal so richtig konkret, ja, mit so einer Art Ausstellungen zusammenkam. Wie kann man das zusammenfügen, öffnen? Und das war eigentlich so der Anfang auch. Und einfach auch Menschen kennengelernt habe in Ulm wie Martin Leibinger und weitere, wo sich dann einfach was entwickelt hat durch diese gegenseitige Offenheit. Weil ich ja eigentlich, ich bin ja keine Künstlerin, ich habe auch Kunst nicht studiert. Ich bin ja also eine studierte Designerin. Und deswegen, aber es ist für beide Seiten sehr spannend gewesen, und daraus hat sich eine ganz, ja, wahnsinnig viel entwickelt.
Ja, okay, also wir machen jetzt eine kurze Pause und gleich geht es weiter.
Free FM.
Ja, also für alle, die gerade zugehört haben, wir haben heute, also momentan, die Petra Schmidt, eine kulturschaffende Designerin aus Ulm, zu Gast. Genau, sie erzählt uns jetzt mal weiter über ihr kulturschaffendes Wesen in Ulm.
Okay, ich versuche es. Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, hat das alles eben vor ein paar Jahren, 5, 6 Jahre ist es, glaube ich, jetzt her, mit der Kulturfachschule angefangen. Und dann gab es eben weitere Projekte danach, wo ich einfach auch mal so versucht habe, mich da ein bisschen auszuprobieren, und hatte da einfach auch die Möglichkeit, eben gerade, ja, auch mit den Anfängen der Griesbach-Galerie reinzuschnuppern, oder ich war ja auch lange tätig in der Akademie, wo ich damals schon mit meinen Schülern Ausstellungen auch gemacht habe. Und das war alles so ein bisschen probieren, wie kann ich eigentlich mein Können vom Design, und einfach auch die viele Erfahrung über 20 Jahre, ja, man hat viel gesehen, man hat viel, man fühlt viel, man auch dieses ein bisschen Zeitgeist umzusetzen, wie kann man das zusammenbringen? Und dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell entwickelt, und habe dann angefangen, mit Martin Leibinger zusammen die Griesbach-Galerie zu leiten, und wir haben die Stiege dann eben sehr schnell auch gegründet.
Mhm.
Und ja, alles weitere weiß Ulm, glaub, was daraus entstanden ist, und es macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und was ich sagen muss, es bringt auch mich persönlich immer wieder weiter, weil es sind immer wieder neue Themen, wo man einsteigen muss, und ich bin ja da kuratorisch tätig, aber es geht mir auch um die ganze Präsentation, es geht um das Ganze drumherum auch, wie präsentiere ich was will ich erreichen. Es geht nicht nur um die Präsentation der Kunst oder warum mache ich sie an diesem Ort, sondern ja, es geht um das Gesamte, auch das Örtliche. Wie stelle ich mich da? Was will ich erreichen, dass der Betrachter auch irgendwie mitnimmt oder fühlt oder trotzdem auch seine Freiheit behält, es zu sehen? Ja, und das finde ich dieses sehr, sehr Spannende daran.
Ja, jetzt kommen wir zur Stiege. Wie hast denn du das eigentlich geschafft, dass du also aus einer alten Stadttoilette in der Mauer eine Bar gezaubert hast, die Ulm auf jeden Fall verändert hat und das einfach auch in die Wege geleitet? Also ich meine, da muss man ja auch irgendwie, also in Ulm ist ja alles sehr streng und gerichtet und dann sowas in Ulm, wow.
Braucht einen langen Atem, sehr viel Überzeugungsarbeit. Ja, das war ja wirklich in der ersten Phase, wo wir diese Idee hatten, der Martin und ich. Natürlich eine ganz anstrengende Arbeit, da waren wir auch ja auch noch nicht so bekannt, sondern erst dieses Mal, ja, schön, aber ihr habt sie nicht mehr alle. Und aber dann muss ich sagen, klar, es war eine harte Arbeit, alle zu überzeugen, weil dieser Ort bedeutet nicht nur eine Verwaltungsfraktion, sondern mindestens fünf Verwaltungsfraktionen. Und die eine Sache ist, dort mal eine interimsmäßige Kunstinstallation zu machen. So hat ja alles angefangen mit diesem Brunnen. Oder da wirklich dann mehr draus zu machen. Das ist dann nochmal eine andere Aktion. Was das Tolle ist, ist zwar alles streng geregelt in Ulm, aber man kann auch sagen, die Größe von Ulm hat den Vorteil, dass es auch kurze Wege hat. Und dass man dann doch, wenn man konkret dranbleibt und das Vertrauen der Menschen dort gewinnt, eigentlich dann ziemlich viel erreichen kann. Ja, und im Endeffekt wurde es dann doch von oberster Stelle abgesegnet und waren alle auch viele Unterstützung erfahren von der Stadt aus oder von Stadträten. Und dadurch, aber man muss schon sagen, hat damals sehr, sehr viel Arbeit bedurft. Ich glaube, heute ist es weitaus leichter. Also die Offenheit ist unheimlich gewachsen.
Mhm. Und wie war das dann bei der Kulturfahrschule? Wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, da war es noch anders, weil es eben ein Privatbesitz war. Dieses Haus hat ja Munk gehört, der das zur Verfügung gestellt hat. Und auch da musste man einiges machen. Also wie, das musste alles irgendwie, ja klar, versicherungstechnisch und auch vom Amt baulich ein bisschen abgenommen worden. Aber dadurch, da kam wirklich auch damals das Okay von der Stadt eigentlich ziemlich schnell. Aber das haben wir gar nicht so organisiert, sondern das war damals auch die Annette Weinreich, die sich da Mods eingesetzt hat. Und dann dadurch, dass ein privater Besitz war, dieses Objekt, hat die Stadt das eigentlich dann ziemlich schnell abgesegnet unter den und den Auflagen. Bei der Stiege ist was anders, das ist öffentlicher Platz, das gehört der Stadt und ist dann ja auch noch an der Donau. Und da war das alles einfach nicht vergleichbar.
Na? Ja. Wie kamt ihr dann auf den Namen Kulturfahrschule?
Da bin ich nicht dran schuld. Okay. Ich glaube, weil wir sind erst viel später eingestiegen. Das war alles, als sich diese ganzen Leute zusammengesetzt haben, was daraus werden will, kam das, weil vorne drin, das erinnern sich vielleicht noch ein paar, ganz lange Jahre eine Fahrschule war.
Okay.
Und dann kam eben dieser Name und durch Kulturfahrschule und so hat sich das entwickelt. Mhm. Ja, und wir sind ja auch immer auch der Überzeugung, Martin und ich, wenn wir einen Platz haben und den neu erschließen oder irgendwas, wir haben immer gerne auch einen Namen, der einen Bezug hat zu diesem Platz. Ja? Also drum ist aus der Stiege die Stiege geworden, weil es nun mal um Treppen geht und jetzt kann man sich das gar nicht mehr anders denken. Und es ist immer schön, wenn man so einen Bezug hat. Es klappt nicht immer. Manchmal ist vielleicht auch ein Eigenname cooler oder man transportiert was durch den Namen. Aber eine gewisse Ortsbezogenheit ist immer ganz schön.
Ja, das stimmt. Ich war letztes Jahr bei der Stiege bei dem Weihnachtsfest oder Winter. Gibt es dieses Jahr auch?
Winterglühwein.
Ja? Winterglühwein gibt es dieses Jahr auch?
Ja, wir planen es und wie immer ganz kurzfristig. Ja, also irgendwann im Dezember machen wir das noch. Machen wir ja jedes Jahr einen Abend. Ein Winterglühwein, einen speziellen, letztes Jahr war er ja mitten in der Baustelle.
Ja, das war super cool. Also.
Ja, und mit der ganz tollen Installation von Janina Schmid, der sät an dieses riesen goldene Objekt, das sich rausgewunden hat aus der Stiege über die Baustelle hinüber. Ja, wir müssen schauen, was wir dieses Jahr noch hinbekommen. Irgendeine schöne kleine Inszenierung und machen dann wieder sehr kurzfristig angesagt einen Glühweinabend.
Oh, lecker, da müssen wir kommen. Es gibt einen sehr guten Glühwein.
Ja, das stimmt. Machen wir selbst.
Ja, jetzt komme ich nochmal ganz schnell zu dem Thema Design zurück. Mhm. Gibt es denn für dich einen Unterschied oder was ist für dich der Unterschied zwischen Design und Kunst?
Ja, natürlich. Das gibt einen großen Unterschied. Der Künstler arbeitet ganz anders und arbeitet nur aus sich heraus. Er folgt nur seinem, also seiner Inspiration, das, was er erreichen will, und ist völlig auf sich konzentriert oder mit dem Thema, mit dem er sich befasst und der Umsetzung. Ja, also da ist ganz viel Kreativität, die aus ihm herauskommt. Wir als Designer sind verpflichtet, ganz oft, was wir erreichen wollen, aber das ist ganz oft, das geht so seinen Weg zur Inspiration, zur Umsetzung. Da ist auch unheimlich viel Technik dann irgendwann dabei. Wie setze ich was um? Wie will ich was erreichen? Und um ganz ehrlich zu sein, sind wir einem wirtschaftlichen Druck unterlegen, ja. Wir haben Auftraggeber, wir wollen, also gerade ich arbeite nur im Auftrag für Firmen. Da ist auch ganz klar eine Vorgabe gegeben. Dem muss ich folgen, ja. Also, und ich muss auch meinem Kunden folgen. Wie kann ich das beste Produkt für ihn kreieren? Oder du arbeitest ja in einer Kollektion, das muss ja nachher alles zusammenpassen. Da geht es ja um ganz viel nachher, ja. Und da kann ich nicht mehr immer nur meiner eigenen Ding folgen oder nicht mal nur meinem eigenen Geschmack. Natürlich hat jeder Designer seinen Stil, aber es kommt wirklich drauf an, wie setze ich das um, wen will ich erreichen, wie sieht mein Kunde aus? Warum soll der es kaufen? Warum soll er es tragen? Was soll er damit machen? Und das ist ein ganz anderes Feld. Ja.
Ja. Wie ist denn Design heute? Es gibt ja, also Design ist ja schon lange, also gibt schon länger, aber es gibt ja auch schon so viel.
Es gibt
also,
sehr, sehr
wie viel. Wie ist das denn?
Also wir werden nichts mehr neu erfinden. Also das Rad wird schon seit einiger Zeit nicht mehr neu erfunden. Deswegen sieht man ja auch deutlich in der Mode zum Beispiel Strömungen, aber überall auch der Retro-Revival in Inneneinrichtungen, alles. Es geht nicht mehr darum, dass ich was ganz Neues, Bahnbrechendes erfinde oder Äras anrücke, wie es noch ab den 40ern war. Ne? 50er, 60er, 70er, was war da für bahnbrechende neue Design möglich? Mhm. Das ist heutzutage absolut nicht mehr möglich, sondern es geht eigentlich darum, dass ich Altbekanntes neu zusammensetze. Und das ist eigentlich in der Mode, wie im Produkt, wie im Innendesign, überall vorzufinden. Es wird einfach Altes neu zusammengesetzt, neu gestaltet, neue Ansätze gemacht, ja. Und es geht einfach auch nicht mehr um nur ein Produkt, das ganz stringent durchgezogen wird, sondern ich glaube, es geht auch viel mehr um die Welten. Also wenn ich einen Teil verkaufe oder etwas rausbringe oder ein Produkt, dann kreiert es auch immer eine ganze Welt, ja. Das ist auch, hat auch was mit den Medien zu tun, ja. Damals gab es halt Fachzeitschriften, wo man sich seine Inspiration rausgeholt hat oder auch für den Käufer. Wer kauft heute schon noch eine Fachzeitschrift oder eine Modezeitschrift? Ja, das geht ja deutlich zurück. Ja. Also viel, viel mehr geht es über die Medien, vor allem Instagram, ja, was uns ja deutlich irgendwas transportiert, oft nur Ausschnitte transportiert von irgendetwas. Das schränkt auch unseren Blick teilweise ein. Und dann aber auch immer mit diesem ganzen Zeitgeist, Zeitgefühl spielt. Ja.
Und wie ist es denn, also ich glaube, heute gibt es auch viel mehr Designer als im 20. Jahrhundert. Spielt das auch eine Rolle, dass es einfach extrem
klar,
viele gibt?
Es gibt
viele
immer mehr oder sagen wir mal, ich weiß nicht, ob es immer mehr gibt. Es gibt nur die wenigsten Folgen eigentlich nach der Ausbildung auch den Weg. Und man muss immer eins sagen, in den ganzen Branchen gibt es ja auch noch mehr Möglichkeiten, seine Kreativität auszuleben. Das heißt, es ist nicht, am wenigsten ist es der Designer oder wie viel Designer rücken wirklich in eine Top-Position, ja. Sondern es gibt in diesen ganzen Branchen unheimlich viele andere Möglichkeiten, eben Design und vielleicht wirtschaftliches Denken oder vielmehr einfach zu verbinden oder organisatorisches, ja. Wofür aber eine Designausbildung oft sehr wertvoll ist, weil man diesen Blick hinaus besitzt oder auch immer das drüber hinausschauen besitzt. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eben auch in allem, was man kreativ macht, ganz wichtig.
Okay, ist es dann eigentlich nicht etwas frustrierend, wenn man weiß, man kann nichts mehr eigentlich neu erfinden? Oder,
Nein, glaube ich gar nicht. Ich glaube, man kann ganz viel anderes dazu machen. Was früher war man stringent gebunden, diesem einen Produkt zu folgen. Heute hast du vielleicht die Möglichkeit, in alle möglichen Sachen zu gehen, zu sagen, okay, ich verbinde jetzt mein Design mit also was große Designer machen, die kreieren ja ganze Welten, also von kleinen Instagram-Auftritten bis Filmen, bis über die Musik transportieren. Mhm. Es geht eigentlich, dass ich ein weiteres Feld habe, mich da aber zurechtfinden muss.
Ja.
Und es ist schwierig geworden, aber das hat auch wirklich, denke ich, mit der Masse auch zu tun.
Ja.
Also wir waren einfach auch ewig lang überflutet von Dingen. Und jetzt, wir haben halt einfach was ganz Krasses inzwischen. Wir haben dieses mittlere Genre ganz wenig vertreten. Das heißt, wir haben die Top-Designer und wir haben halt unten einen Massenbetrieb von H&M bis Zara bis alles. Ja. Mhm. Und das gibt einfach diese große Diskrepanz. Wobei in diesen Bereichen auch ganz viel wieder möglich ist. Früher gab es nie dieses Streetwear oder Sportswear, die gab es meiner Zeit gar nicht. Das ist ja ein großes Feld, wo auch Junge sich unheimlich groß austoben.
Ja, ich sehe es bei meinen Freunden auch, die tragen alle irgendwie total, ich weiß auch nicht, so Fashion, aber Street, ich weiß auch nicht, so ein bisschen dieser Hip-Hop-Style.
Zwischen Musik, Hip-Hop und was weiß ich, irgendwelchen Sportarten, vom Borden bis zu sonst was, hatte alles totalen Einfluss. Das war früher überhaupt nicht so. Und ich finde, das birgt auch wieder viel Offenheit, viel Möglichkeiten. Und die Einflüsse findest du überall wieder. Und das macht eigentlich auch Spaß. Also so ein bisschen anders zu arbeiten, den Blick so weit zu öffnen. Und das macht mir eben auch Spaß, was ich gemacht habe, dann einfach diesen Blick, den Weg weiterzugehen, ja, in die Kreativität, in Kunst zu gehen und da ja in einem speziellen Bereich, in den konzeptionellen Bereich, vor allem auch viel Intervention im öffentlichen Raum, auch, ja, das bringt einem, diese Ideen dann auch wirklich umzusetzen, bringt einem unheimlich viel.
Ja, tust du dann deine Inspirationen für dein Design eher aus der Vergangenheit ziehen, also dann sozusagen sagen, okay, es gibt schon so viel, ich pflück mir die tollen Sachen raus und kreiere damit mit meiner eigenen Kreativität was Neues, oder beziehst du dich dann auch auf aktuelle Dinge?
Beides.
Oder?
Beides, okay. Kommt drauf an. Also natürlich die Recherche, man sagt immer, was möchte ich damit erreichen, und oft kramst du in ganz alten Dingen, immer. Ja, dann ist ein großes Archiv ist unheimlich wertvoll, dass du einfach Sachen raussuchst, Mensch, das war da toll und wie setze ich es neu um, ja, und dann kommt natürlich ganz klar der Zeitgeist, was ist jetzt gerade spannend, oder man sieht irgendeine Videoarbeit oder irgendetwas, was einen auf neue Ideen bringt, also es ist wirklich, man fügt Altes und Neues zusammen, ja, und daraus entwickelst du dann eine eigene Geschichte, ja.
Okay. Möchtest du vielleicht mal den Ablauf, wenn du was neu gestaltest, also ich weiß nicht, eine Mütze oder irgendwas, den Ablauf, den Prozess, dass es dann tatsächlich dann zum Schluss kommt, dass es dann auf dem Markt ist oder nicht auf dem Markt oder halt so bis gut. zum Ende.
Ja, ist ein langer Weg. Wir sind immer ein Jahr im Voraus.
Okay.
Das macht die Sache eben auch. Deswegen ist es so wichtig, auch den Blick immer offen zu haben, den Zeitgeist rechtzeitig zu erspüren, weil du musst die Kollektion ein Jahr vorab schon planen. Das heißt, erst wenn du es im Laden siehst und cool findest, haben wir das ein Jahr vorher eigentlich uns schon ausdenken müssen, dass es vielleicht cool sein könnte. Mhm. Also man muss ja auch sehen, ja, es muss dann auch funktionieren, ja. Also gerade wenn du den Anspruch hast, neue Dinge zu machen oder in einem gewissen Level arbeitest, wo es auch erwartet wird, dass es was Neues bringt, ja. Das macht das die ganze Sache ja schon mal schwieriger, weil du gar nicht richtig weißt, was ist in einem Jahr. Manchmal funktionieren Dinge auch nicht und manchmal funktionieren Dinge fantastisch und manchmal bist du auch zu früh dran. Ja, also es kann alles passieren. Es ist auch für die großen Designer immer ein Glücksspiel manchmal. Ja. Aber man darf da auch keine Angst haben. Ich glaube, Angst ist der schlechteste Berater in dem ganzen Bereich. Man muss sich fast trauen und auch auf sich selber hören manchmal. Und natürlich ist man immer unheimlich aware, was ist so draußen los, was wird so gewünscht, weil das, was zum Beispiel in meinem Bereich Mode hat auch unheimlich viel zu tun, wie in diesen Sachen, welches Statement gibt es, ja, da hat das hat auch was mit der ganzen Gesellschaft manchmal zu tun, ja. Also es sind politische Einflüsse, es sind alles, ja. Man möchte es manchmal nicht glauben, ja. Deswegen ist es wichtig, da auch auf sich selber zu hören, ja. Ist ganz klar Inspiration, Recherche mit ganz vielen Eindrücken, das beginnt mit Bildern, mit Details, die man toll findet, mit Formen, die man toll findet, mit ganz, ganz tollen, und das kommt dann aus allen Bereichen eben, nicht nur Mode, sondern ganz viel auch Architektur, Kunst, Gemälde, was auch immer, ja?
Ja.
Und daraus entwickelt sich ein Thema. Man muss schon einen Überbau dann irgendwann entwickeln, welches Thema möchte ich jetzt verfolgen? Ist es vielleicht eine Hommage an einen Marcella, oder ist es vielleicht ein Fotograf wie Lindberg, der einen jetzt inspiriert hat aus diesen 80er coolen Fotografien. Mhm. Wie kann ich das neu in dieses Jahr 2018 transportieren? Ja. Mit den Einflüssen, die es sind, mit den neuen Einflüssen. Und so entwickelt sich das. Und dann natürlich spielt eine Rolle, was brauche ich für eine ganze Kollektion? Und das ist ganz klar, daneben steht ein Plan. Dieser ganzen Inspirationsboard steht ganz klar im Plan. Das heißt, ich brauche so und so viele Teile, oder so und so viele Teile muss die Kollektion haben. Ja. Und davon muss so viele Oberteile sein, so viele Jacken, so viele Röcke, so viel Strick. Und das muss auch noch in sich kombinierbar sein, muss gewisse Ansprüche erfüllen, etwas vielleicht klassische kombinierbar, dann wieder ein bisschen verrückter kombinierbar. Es muss Highlight-Teile geben, es muss Basic-Teile geben und es muss einen Preisaufbau geben.
Ja.
Also es sind unheimlich viele Parameter, die dann entscheidend hineinfließen. Ja, und dann sucht man vor allem erstmal die Stoffe aus und die Garne, bevor man überhaupt anfängt, ja. Und ein Farbkonzept, was ganz wichtig ist. Und dann fügt man alles zusammen und versucht aus dem dann, wenn du entwirfst, wirklich, was können die Teile sein? Und du machst immer dreimal mehr, bevor sich dann so eine Sequenz zusammenfügt. Und dann probierst du auch mehr und dann entscheidest du auch, welche Idee ist jetzt wichtiger für mich, die mit reinzunehmen, weil sie korrespondiert eben gut mit den anderen Teilen. Und es muss einfach am Ende überraschend sein und ja, interessant. Und aber auch trotzdem tragbar und in sich homogen.
Ja, also in der Vergangenheit gab es ja, also meine ich, so wie so Gruppierungen, da gab es dann zum Beispiel in den 60er Jahren die Beat, oder wie man die auch mal nennt, mit Beatles Haircut, und in den 50er Jahren gab es die Rockabillys und die Rock'n'Roller und aber noch die Spießer sozusagen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und in den 70er Jahren gab es dann die Hippies und nochmal die anderen, und jetzt in den 80ern die Popper und dann halt noch jemand. Heute habe ich so das Gefühl, es gibt jetzt nicht mehr so Differenzierungen.
Nein, gibt es nicht. Also ich glaube, die ganze Jugendkultur hat sich ein bisschen geändert. Ist ja auch gut so.
Mhm.
Also das funktioniert einfach auch anders. Es ist nicht mehr die reine Gruppierung, sondern da spielt ganz viel. Musik ist, denke ich, eine riesen Geschichte. Und sie versuchen sich zwar, ja, so ein gewisses Lebensgefühl, was die sich holen. Ja, es ist natürlich so. Es funktioniert anders, es ist offener. Sie sind nicht so in Gruppen eingeteilt.
Genau.
Deswegen doch nicht unbedingt langweiliger oder so. Also da spielen oft ganz andere Dinge mit. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr interessant, dem auch ein bisschen zu folgen, wie das funktioniert.
Ja. Ist es als Designer dann schon anders, ne? Also ich meine, du hast ja erzählt, dass du auch schon in den 80er Jahren oder 90er, sage ich jetzt mal, auch designt hast. Merkt man das?
Ja.
Also in den 90er gab es ja auch noch die Grunge, oder ich weiß auch nicht, die Richtungen, so verschiedene.
Deutlich, es wird viel vermischter und viel, aber ich finde es auch sehr interessant, was sich im letzten Jahr neu ergeben hat. Wir sind jetzt wieder an so einem Bruch, wo es jetzt gerade bricht. Also wenn wir uns das anschauen, diese Streetwear, diesen massiven, erfolgreichen Einzug in die Modebranche, ja, und da gibt es einfach viele tolle Vertreter von Vêtements, und die das Ganze auch ein bisschen runtergedreht haben, einfach zu sagen, ja, der klassische Laufsteg und die klassische Art und Weise, die Mode zu präsentieren, das machen wir nicht mehr. Wir sind einfach eine Gruppe und machen, was wir wollen, ja, völlig crazy. Und irgendwelche Rapstars unheimlich viel Einfluss auf Mode auf einmal haben, ja.
Ja.
Und ihre eigenen Dinge kreieren und das Styling, Stylisten einen wahnsinnigen Einfluss haben, mehr als Designer inzwischen, ja. dazu haben eben diese ganzen Podcasts geführt und die ganzen Instagram und dieses ganze YouTube. Und du kannst das selber gar nicht steuern mehr.
Ja, ja.
Ja, du kannst nur hoffen, ja, vielleicht treffe ich den Zeitgeist und das entwickelt sich dann selber in diesen Gesellschaften und so viel Einfluss hast du gar nicht mehr, außer du bist ein Gucci oder ein Balenciaga und kannst mit einer wahnsinnig viel Geld und einer ganz viel Manpower diese Welten auch kreieren, die dann massiv über die Medien gehen und die dann auch diesen Hype auslösen.
Ja, da ist vermutlich heute auch schwieriger, den Zeitgeist klar zu treffen, weil es so viel Verschiedenes gibt und sich schnell wandelt, zum Teil ja auch. Also.
Absolut.
Mhm. Jetzt kommen wir nochmal ganz schnell zurück zu den Projekten hier in Ulm. Was ist denn dein aktuelles Projekt hier in Ulm?
Also im Moment haben wir jetzt erstmal nach dem aufregenden Sommer wieder eine kleine Winterpause. Das heißt, die Stiege ist klar geschlossen und die Griesbeck-Galerie ist auch gerade geschlossen. Und wir haben aber immer mal wieder so kleinere Dinge wie mal eine Lesung oder Konzert. Also verfolgen lohnt sich auf der Website oder bei Facebook. Wir sind jetzt schon wieder ganz hart in der Planung natürlich für nächstes Jahr.
Mhm.
Na? Okay. Und das kostet auch immer viel Zeit. Also nicht nur das, dass man alle die Planung, was man machen möchte, sondern wir sind ja auch gerade, wenn wir große Ausstellungsreihen haben, müssen wir Gelder beantragen. Wir brauchen ja eben Fördergelder und das ist auch immer eine immense Arbeit und haben einfach unsere Projekte eigentlich schon angedacht. Alles, was wir machen möchten nächstes Jahr, hängt aber natürlich immer wieder davon ab, wie viel Gelder man dann auch bekommt, was machbar ist.
Ja. Okay, hast du denn jetzt noch irgendwas, was du unseren Zuhörern hier auf den Weg geben willst oder irgendwie noch loswerden willst, noch sagen willst oder...
Oh,
hast du schon alles gesagt?
Da bin ich immer ganz schlecht. So Tipps. Nee, einfach weiterhin vielleicht mich auch mal bedanken für uns alle. Im Namen von uns allen muss ich doch mich echt mal, glaube ich, bedanken. Bei allen, die uns so viel Unterstützung geben, auch bei unseren ganzen Gästen oder Interessierten, weil wir gemerkt haben, über all die Jahre, egal Griesbeck-Stiege mit Ausstellung, mit allem, was wir gemacht haben, einfach das Interesse immer mehr gewachsen ist und das ist schon mal wahnsinnig positiv. Wir erwarten gar nicht immer, dass alle Leute uns verstehen oder es für gut befinden, aber was wir gemerkt haben, dass sich so langsam doch ein Blick, wie man irgendetwas vielleicht sieht oder was man daraus für sich selber zieht oder wie man es überhaupt findet, dass der sich doch geändert hat in Ulm und eigentlich die Ulmer mutiger sind oder offener, als viele vielleicht denken und dafür wollen wir uns einfach mal bedanken.
Okay, also Petra, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Es war jetzt ja mehr schon Gespräch. Es freut mich sehr.
Danke
genau.
dir, Johann.
Also
war
vielen
sehr
Dank.
Nett.
Super. Also ich bin Johann und ihr hört Radio Free FM.
In the 60s it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only Free FM.